Ich möchte an die Bibel-App erinnern, die Stefan das letzte Mal vorgestellt hat, YouVersion. Wenn ihr die habt, dann könnt ihr die gerne wieder aufmachen in euren Smartphones und FCG Bielefeld suchen, die Veranstaltung, die live geschaltet ist, das ist unser Gottesdienst und da habt ihr dann die wesentlichen Punkte von der Predigt und dann könnt ihr Notizen reinschreiben und nachher wieder speichern und mitnehmen. Probiert das doch gerne aus und gebt Stefan gerne auch ein Feedback, ob das gut klappt, ob das hilfreich ist. Das ist bestimmt für uns auch gut zu wissen. All die anderen, die analog unterwegs sind, hört mir einfach zu. Das funktioniert auch, okay? Oder Stift und Blatt Papier mitschreiben ist auch erlaubt. Letzte Woche haben wir einen Einstieg gemacht in neue Predigtreihe zum Thema Prägen. Gott möchte unser Leben prägen. Und darum geht's. Das Ziel aus Gottes Perspektive für unser Leben ist, dass unser Leben mehr so wird wie Jesus. Wir sollen dem Bild von Jesus mehr und mehr und mehr entsprechen. Gott möchte uns in sein Wesen verwandeln. Unser Leben soll Christus ähnlicher werden. Genau. Und die zentrale Bibelstelle, die wir angeschaut haben, möchte ich mit uns noch einmal betrachten aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 3, Vers 18. Ja, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen sie wie in einem Spiegel und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn, sie ist das Werk seines Geistes. Diese Umgestaltung, von der hier die Rede ist, die Umgestaltung in das Bild von Jesus, ist tatsächlich, hat mit Sehen zu tun, mit Schauen. Wir haben hier ganz viele Spiegel und hier ist auch das Bild vom Spiegel aufgegriffen. Das heißt, hier wäre es so, wir würden in den Spiegel schauen und in dem Spiegel ist Jesus und wir schauen in das Bild von Jesus und er strahlt wieder zu uns zurück und die Gemeinschaft, die wir haben, die verwandelt uns. Ich schaue Jesus an und er schaut mich an und da entsteht was an Beziehung und Gemeinschaft und an Veränderung durch das Anschauen von Jesus. Wir werden da die nächsten Wochen noch stärker eintauchen, was das konkret heißt, also dieser Veränderungsprozess, wie das gelingt. Es geht um das Sehen und heute in der ganzen Predigt geht es um das Sehen, um richtiges Sehen, um falsches Sehen. Genau. Damit diese Neuausrichtung unseres Lebens gelingen kann, wo wir verwandelt werden sollen in dieses neue Bild und wo unser Leben neu geprägt werden soll, ist es wichtig, dass wir auch erkennen, dass wir geprägte Menschen bereits sind. Also wir fangen nicht bei Null an. Es ist nicht so, wenn ich gläubig werde, dann ist da ein weißes Blatt Papier und da ist noch gar nichts drauf geschrieben oder alles wird ausradiert, was vorher da war, sondern wir sind geprägte Menschen. Wir sind geprägte Menschen. Da ist schon ganz viel passiert und trotzdem sollen wir uns neu prägen lassen. Damit aber die Neuprägung gelingt, ist es wichtig, dass wir auch erkennen, wie ist denn unsere alte Prägung, damit wir das loslassen können, damit wir uns davon verabschieden können, damit wir das bearbeiten können. Und das ist so ein ganzer Prozess, ein Lebensprozess der Verwandlung, der da passiert. Deswegen möchte ich mit uns heute einmal drüber nachdenken, wie Prägung eigentlich geschieht und wo wir merken, dass wir geprägt sind und wie wir unsere eigenen Prägungen auf die Spur kommen. Manchmal neigen wir dazu als Christen, das als unfromm abzutun und einfach drüber hinwegzuspringen. Und dann sind wir im Gottesdienst und dann erwarten wir, dass Gott uns jetzt Neues gibt, uns neu prägt. So, aber das Alte, das was da ist, das wollen wir gar nicht anschauen, sondern wir strecken uns nur nach dem Neuen aus. Und das greift meines Erachtens zu kurz. Da verpassen wir, wie die Prägung eigentlich geschieht. Und dann wundern wir uns darüber, dass diese Neuprägung, die Jesus für uns hat, dass die nicht greift in unserem Leben, weil wir oft noch in dem Alten hängen, aber nicht draufschauen. Deswegen ist wichtig, dass wir Altes anschauen, dass wir unser Leben anschauen. Okay, wodurch sind wir geprägt? Wir sind geprägt durch unsere Herkunft, durch unsere Familie. Da, wo du aufgewachsen bist, dein Elternhaus, wie die Eltern getickt haben, wie da so die Atmosphäre war, die Geschwister, mit denen du aufgewachsen bist, das ist grundlegende Prägung. Und selbst wenn du 70 oder 80 Jahre alt bist, steckt das immer noch irgendwie in deinen Knochen. Positiv oder negativ. Oder Positives und Negatives. Ja, es gibt immer beides. Was prägt uns noch? Uns prägt unser Umfeld. Da, wo wir aufwachsen, ja, wenn Kinder aufwachsen, dann die ersten Freundschaften haben und dann gehen sie in den Kindergarten und dann haben sie Erzieherinnen, die auch prägen und dann besucht man vielleicht den Kindergottesdienst, hat da Leute, später Schule, Freunde, Kameraden. Das ganze Umfeld unseres Lebens prägt uns. Und da gibt's auch immer Positives und Negatives. Dann haben wir alle irgendwie spirituelle Vorprägungen. Entweder wir sind in der Gemeinde, wie hier, so aufgewachsen, ja, dann ist das die Prägung, die man so mitnimmt. Und das ist ja auch nicht nur alles immer positiv, sondern es ist eine Art von Prägung, ja, wie man Christus versteht, wie man Gottesdienst lebt und so. So wie wir das machen, ist ja nicht das allein Richtige, sondern es ist immer nur ein Ausschnitt von dem, was es sonst auch noch gibt. Man hat seine Prägung. Vielleicht haben wir aber auch eine andere Prägung, ja, wo wir in einer anderen Gemeinde groß geworden sind, vielleicht eine sehr enge Gemeinde, eine sehr gesetzliche Gemeinde oder eine sehr laute Gemeinde, eine sehr leise Gemeinde. All das nehmen wir mit. Vielleicht auch nicht christliche Vorprägungen. Vielleicht bist du erst spät zum Glauben gekommen. Vielleicht hattest du Großeltern, die ein bisschen anders getickt haben. Die waren vielleicht sehr im Aberglauben verstrickt oder in okkulten Dingen. Vielleicht kamst du aus einer anderen Religion, ja? Wir haben einige Personen, die kommen aus dem Islam, oder vielleicht sogar in einer Sekte gewesen. All das, selbst wenn wir es abgeschlossen haben und gesagt haben, wir sind jetzt hier Jesus-Nachfolger, all das ist aber irgendwie noch als Prägung da und kommt manchmal hoch und macht was mit uns. Dann prägt unsere ganze Gesellschaft, ja, die Zeit, in der wir leben, der Zeitgeist, alles, was an Fragestellung da ist, unser politisches System, die Art und Weise, wie Themen platziert werden. Wir sind mittendrin und unsere Zeit heute ist eine andere Zeit als in den 70er Jahren oder in den 30er, 40er Jahren. Jede Zeit hat seine eigene Prägung. Und gerade da, wo du als Kind oder als Heranwachsender aufwächst, diese Zeit prägt dich besonders. Man sagt, du bist ein Kind dieser Zeit. Du bist ein Kind deiner Zeit. Und das stimmt. So, meine Prägung ist irgendwie anders als die Prägung, die heute passiert. Ich nehme das auch wahr, was da passiert, das prägt mich auch, aber tief verwurzelt bin ich in der Prägezeit, ich sag mal, der 80er, 90er Jahre. So, und deine Prägezeit ist vielleicht noch weiter her und du sagst, ja, aber die 60er Jahre, die waren irgendwie normal oder die 50er Jahre. Und das bringen wir alles irgendwie mit. Und definitiv werden wir viel über die Medien geprägt, ja. Das ist so ein Werkzeug der gesellschaftlichen Prägung. Werbung, Zeitung, Internet, Fernsehen, Kino, was es da alles gibt. YouTube-Channel, ja, so, soziale Medien. Alles prägt uns. Und nicht immer gut, ja. Da sind auch prägende Sachen, wo ich sage, wow, Hilfe. Wenn es nur diese Prägung geben würde, es wäre schlimm, ja. Gut, dass es noch andere Prägungen gibt. Wir sind geprägte Wesen. Vielleicht einen kleinen Einschub. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir aufpassen, was uns prägt. So als Kind bist du dem Ganzen irgendwie auch ausgeliefert. Kannst das gar nicht so richtig klar für dich differenzieren. Wie will ich denn geprägt werden und wie nicht? Sind die Eltern eher für verantwortlich. Aber wenn du erwachsen bist, dann kannst du entscheiden, wie will ich mich denn prägen lassen und was soll mich prägen dürfen und was nicht. Und dann musst du für dich sortieren, musst du Grenzen ziehen, musst du sagen, ja, das empfinde ich für mich nicht als positiv, die Prägung. Das will ich nicht. Und dann machst du da eine Türe zu und machst woanders Türen auf, bei guten prägenden Dingen. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass wir es auch den Kindern so mitgeben. Ja, es läuft so viel, ja, Fernsehen, Internet. Wenn wir keine Grenzen setzen und wenn wir alles prägen lassen, dann müssen wir uns nicht wundern, dass die Kinder verprägt sind. Sondern wir müssen uns Gedanken machen, was sollen denn die Kinder als Prägung erfahren dürfen? Was ist denn gute Prägung? Nicht alles, was angeboten wird, ist gut. Und auch im Internet, ne? Also Internet gibt ja Leute, auch Christen, die sind total dagegen und so. Manche nutzen das ganz, ganz stark. Da gibt's so viel Gutes und gibt so viel Mist. Und da muss man sortieren, ja. Was ist jetzt hilfreich für mich? Was baut mich auf in meinem Glauben? Manche Leute gehen da so ab mit diesen ganzen Verschwörungstheorien, ja. So, dann liest man ganz viel Beiträge und sieht dann irgendwelche Leute, die da irgendwelche Channels da haben, wo man denkt, okay, wenn ich da tiefer einsteige, dann zweifle ich alles an. dann zweifle ich an, ja, ob es überhaupt noch irgendjemand gut mit mir meint oder ob das nicht alles irgendwie Illuminaten sind, die verstrickt sind und letztendlich die ganze Welt kaputt geht deswegen. Und es macht was mit einem, wenn man sich dem immer wieder aussetzt. So. Und du findest ja auch keine Antwort, sondern du nimmst es alles irgendwie an. Und ich möchte uns sensibilisieren für solche Punkte. Lass uns gucken, was uns gut tut. Lass uns gute Prägungen nehmen und schlechte Prägungen weglassen. Gucken, was hilft meinem Leben als Christ in dieser Zeit und was ist eher ja nicht hilfreich und zerstörerisch. Seiner Prägung auf die Spur kommen. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir uns selbst beobachten und dass wir uns selbst Fragen stellen, die wir uns manchmal nicht stellen. Man kommt seiner Prägung auf die Spur, indem man sich selbst beobachtet und dass man sich Fragen stellt. Zum Beispiel, Mensch, warum komme ich eigentlich immer zu spät? Oder warum ist es mir so wichtig, dass ich nicht zu spät komme? Warum muss ich unbedingt pünktlich sein? Und wenn ich nicht pünktlich komme, dann macht das was mit mir, dann habe ich ganz viel Stress. Oder ich habe sogar Angst davor, dass ich nicht pünktlich bin. Wo kommt das eigentlich her? Bei dem einen so, bei dem anderen so. Ist es nur der Charakter oder ist es nicht auch irgendwelche Prägungen? Manche Leute tun sich schwer, verbindliche Zusagen zu machen. Ja, so da, mit denen kannst du reden und da kannst du die umwerben. Hey, komm doch dazu und wir haben einen Termin. Ja, und ich sag's dir nochmal, wann der Termin ist. Und die drücken sich immer drum herum. Du kriegst nie den Zuschlag. Und die hast du nie da. Und wenn dann der Termin ist, dann sind die auch nicht da, weil, da gab es schon wieder was anderes. Okay, wo kommt das her? So eine Prägung von Unverbindlichkeit. Manchmal ist es so, dass jemand eine Bemerkung macht über uns und bei uns ist die, löst die eine sehr, sehr tiefe Verletzung irgendwie aus. Und wir fühlen uns verletzt von dieser Person, weil die das gesagt hat. Kann man sich fragen, ja, warum? So ganz verletzend war es jetzt doch nicht, aber irgendwie etwas in mir ist da, was jetzt so darauf reagiert. Da muss also schon was in mir sein, was ich mitbringe, so dass es dann in die Richtung geht. Manchmal gibt es Menschen, über die wir uns ärgern, wo wir sagen, Mensch, warum macht der das so oder warum macht der das nicht so? Und wir haben da so eine Wut und einen Frust auch, aber wir sprechen nie mit der Person. Warum sprechen wir nicht mit der Person? Ist auch eine Art von Prägung, ja, wie man mit Konflikten umgeht. Man schluckt es dann runter und man konfrontiert Personen nicht mit ihrem Verhalten. Und manchmal sind wir sehr darum bemüht, dass wir immer nur positives Feedback haben wollen. Also wir versuchen so zu leben, dass keiner etwas Negatives über uns denkt und keiner negativ zu uns eingestellt ist. Weil wir immer nur Positives brauchen für uns. Wo kommt das her? Warum ist das so? Und da gibt es noch tausend andere Fragen, ja? Und all das ist nicht unwichtig. Du kannst jetzt sagen, hey Nicole, komm mal zurück, predige mal hier richtig. Wir sind bei diesem Verwandlungsthema. Gott möchte unser Leben verwandeln in das Bild von Christus. Und da hängen diese Fragen alle mit dran, weil das ist unser Menschsein, das ist das Leben, was wir im Alltag leben. Und da kommen wir auch an unsere Lebensgrenzen. Ja, da spüren wir, Mensch, da geht es mir aber nicht gut, dann bin ich herausgefordert. Und die Frage ist, schaue ich drauf und erkenne da auch, dass da irgendwie was komisch ist? Oder sage ich, nee, das hat nichts zu tun, ich lebe als Christ und so, ich mache lieber Lobpreis und ich gehe lieber in Gottesdienst und hier geht es mir gut. Kann ich alles machen und dann geht es mir für den Moment auch gut. Aber dann kommt der Alltag ja wieder und dann merke ich, hey, da sind immer noch die Baustellen. Besser, ich schaue vielleicht doch mal drauf. Aber es ist herausfordernd. Deswegen ist das ganze Thema eigentlich ein sehr herausforderndes Thema, was wir betrachten. Ich möchte euch einladen, dass wir uns ein paar Fragen stellen. Wenn du sagst, okay, Nico, ich möchte meiner eigenen Prägung auf die Spur kommen. Ich möchte mehr verstehen, ja, wer bin ich denn eigentlich und wie bin ich zu der Person geworden, die ich bin? Dann habe ich ein paar Fragen für dich. Und dann möchte ich, dass du das vielleicht mal so als Hausaufgabe mitnimmst und dich damit beschäftigst. Genau. Ich hoffe, dass die dann in der App dann auch sind, die Fragen, oder sonst könnt ihr die auch dann von mir kriegen. Nachher mache ich noch zwei Literaturvorschläge zu dem Thema. Da steht das dann auch mehr oder weniger drin. Also, sich selbst verstehen lernen. Wie würdest du die Beziehung deiner Eltern zueinander beschreiben? Ne? Eltern, deine Eltern, denkst du, ah, die sind schon alt, schon verstorben, schon lange her. Ja, aber du warst ja Kind zu Hause und die Zeit, wo wir Kind sind, prägt uns am meisten. So, deswegen ist es wichtig, wie war das mit den Eltern? Wie war die Beziehung zwischen den Eltern? Welche Grundstimmung lag über deinem Zuhause, in dem du aufgewachsen bist? Mit welchen Worten würdest du diese umschreiben? War das schön, angenehm oder war das angstbesetzt, ja? Dass man immer gehorchen musste und man hatte Angst, dass jemand um die Ecke kommt und der irgendwas sieht und dann kommen die Strafen. Was für eine Atmosphäre hast du als Kind gespürt? Oder war das eine Atmosphäre, wo du gemerkt hast, hey, ich bin hier ganz alleine, ja, so. Keiner kümmert sich wirklich, ich muss irgendwie durchkommen. Und wenn ich Probleme habe, dann habe ich keinen, mit dem ich reden kann. Wie wurden in deiner Familie Konflikte gelöst? Wie ging man mit Ärger um, mit Spannungen? Durfte das überhaupt sein? Auch in christlichen Familien? Oder wurde das irgendwie ganz ausgelagert? Ja, nein, wir haben keine Probleme hier. Wir regeln das irgendwie und es wurde totgeschwiegen vielleicht. Wie waren die Rollen verteilt? Ja, was haben Mann, was hat die Frau gemacht? Wie wurde Autorität ausgeübt gegenüber den Kindern? Wie gut konnte man bei dir zu Hause über Gefühle sprechen? Durfte das Thema sein? Oder ging es eher darum, dass deine Eltern dich gefragt haben, organisatorische Punkte, wann die Termine sind, wo du hingebracht werden musst, wie du dein Leben organisierst, wann die nächste Klassenarbeit ist und so. Aber vielleicht ging es gar nicht um dich, wie es dir geht in all dem. Und vielleicht haben die Eltern auch nicht über Gefühle geredet. Welches waren die herausragenden Verhaltensmerkmale deines Vaters, deiner Mutter? Welche davon erkennst du bei dir selbst? Wenn man so langsam erwachsen wird, dann reibt man sich ja an den Eltern und dann denkt man, oh, ich will nicht so werden wie meine Eltern. Ja, oh, Vater, Mutter, ne? So, und dann denkt man, okay, ich bin ein anderer Mensch, ich bin total losgelöst von meinen Eltern. Und dann kommst du dann irgendwann in ein Alter, wo du dann auf dein Leben schaust und dann stellst du fest, ich bin ja so geworden wie meine Eltern. Ne, großer Schock. Manchmal sieht man es dann auf den Fotos, auch die Ähnlichkeit und so. Aber vielmehr doch von so Wesenszügen, die man eigentlich nicht kopieren wollte, aber die irgendwie kam es raus. Ohne dass man sich bemüht hat, findet man sich da oft wieder. Wie würdest du die Lebenseinstellungen und Werte definieren, nach denen deine Familie lebte? Was war so wichtig für deine Familie? Oder gibt es so etwas wie ein sich durchziehendes Motto, nach dem deine Eltern oder ein Elternteil lebten? Erkennst du dieses Motto oder Teile daraus in deinem eigenen Leben? Also was war wirklich wichtig? Was war so, was stand über allem? Also zum Beispiel, so wir sind eine christliche Familie und wir wollen Menschen helfen. So. Ist ein gutes Motto an sich, ne? Aber wenn das über allem steht, dann kann es ja auch dazu führen, dass man nur noch für andere lebt und dass man nur noch aktiv ist überall. Ja, wir wollen helfen, weil wir Christen sind. Aber was ist mit den eigenen Bedürfnissen in der Familie? Werden die wahrgenommen, werden die gegriffen oder nicht? Wie wurde bei dir über Sexualität geredet oder nicht geredet? Gab es das überhaupt? Gab es bei euch Familiengeheimnisse, Dinge, über die geschwiegen wurde? Irgendetwas, was tabuisiert war? Alle wussten Bescheid? Ja, das ist da, das war mal da, das ist irgendwie gewesen, aber wir reden nicht drüber. Schon gar nicht mit Leuten außerhalb der Familie. Was in der Familie passiert, bleibt in der Familie. Aber pssst. Wie wurde in deiner Familie mit Geld umgegangen? Wart ihr sparsam? Wart ihr geizig? Wart ihr freigebig? Habt ihr es verschwendet? Gab es in deiner Familie Lieblinge und schwarze Schafe? Gab es einen Verlierer? Gerade wenn du viele Geschwister hast, dann hast du so ein Rollenverhalten. Ja? Der eine ist so, der andere ist so. Der eine ist der Clown, ja? Der andere, der ist irgendwie der Leistungsorientierte. Und irgendwie kann es auch sein, dass er ein schwarzes Schaf ist. Und vielleicht bist du das schwarze Schaf so gewesen und empfindest dich vielleicht immer noch so. Wie ging man mit traumatischen Erfahrungen um, wie Tod, schwerer Krankheit, Scheidung und so weiter? Wie hat das auf dich abgefärbt? Und schließlich, wie wurde bei euch Glaube gelebt und ausgedrückt? Wie war das denn so? War das mehr eine äußere Form oder war das richtig mit Inhalt gefüllt und hat das positiv abgefärbt auf dich, dass du sagst, Mensch, ich möchte auch so ein Glaubensleben haben wie meine Eltern? Oder warst du eher abgetürnt davon, hast du gesagt, nee, also wenn Gott so ist, wie meine Eltern das so vorgelebt haben, dann will ich mit dem Glauben nichts zu tun haben. Kann ja ganz unterschiedlich sein. Ich glaube, dass all diese Fragen uns helfen, auf die Spur zu kommen, wo wir herkommen, was unsere Prägung ist. Und diese alten Prägungen, die sind da und die machen was mit uns. Die haben Auswirkungen auf unser Heute, wie wir denken, wie wir fühlen, wie wir unterwegs sind in Beziehungen. Die haben Auswirkungen auf unsere Beziehung, auf unsere Ehe, auf unsere heutigen Familien. Deswegen ist wichtig, draufzuschauen und dazuzulernen und hinzusehen. Und das ist Arbeit. Das macht man nicht mal eben so, 5 Minuten, ja, jetzt weiß ich auch, wo ich herkomme. Sondern das sind Lebensprozesse, die was kosten. Und es mag sein, dass du irgendwann in deinem Leben drauf gestoßen wirst und dass du merkst, Mensch, es wäre bestimmt gut, mal genauer hinzuschauen und nicht nur oberflächlich drüber hinwegzugehen. Vielleicht denkst du jetzt als junger Mensch, hey, Nico, erzähl mir hier nichts von damals, ich lebe eben hier und jetzt, ich will das gar nicht anschauen, komm, lass uns nach vorne gehen, in das Bild von Jesus verwandelt werden, ja? Super, okay. Dann kann ich dir das Thema auch nicht überstülpen. Du musst es für dich selbst entdecken. Aber irgendwann in deinem Leben wirst du merken, damals gab es eine Predigt und der Pastor hat damals gesagt, guck mal hin. Und vielleicht hast du die Fragen noch oder die Bücher, dann steig dann ein und beschäftige dich mit solchen Sachen. Das ist hilfreich. Es gibt also Heiles, was wir erlebt haben, und Verwundetes, was da ist. Und es ist gut, sich damit zu beschäftigen. Ein Bibelvers, der hilfreich ist hier, der einen anderen Zusammenhang hat, aber der trotzdem hilfreich ist, aus Johannes 8, 31 bis 32. Zu den Juden, die nun an ihn glaubten, sagte Jesus, wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Jesus, er hat sich selbst als die Wahrheit gesehen und das auch so gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und alle, die in ihm sind, die erleben Freiheit. Aber Wahrheit ist auch, dass wir unser Leben anschauen, wie es ist und wie es geworden ist. Und wenn wir da einen freien Zugang zu haben und wenn wir da einen klaren Blick haben, dann entsteht auch Freiheit. Da, wo wir das nicht anschauen wollen und der Wahrheit unseres Lebens aus dem Weg gehen, weil das immer mit Schmerz auch zu tun hat, da sind wir noch im Dunkeln unterwegs und ein Stück weit in Unwahrheit und erleben auch Unfreiheit. Also Jesus, er möchte uns in die Wahrheit unseres Lebens führen und es hat was damit zu tun, dass wir auch auf unser Leben schauen, wie es ist und wie es geworden ist. Jesus möchte uns in die Freiheit führen. Diese ganzen alten Prägungen, die haben tatsächlich Auswirkungen auf uns und sie beeinträchtigen unsere heutige Sicht, wenn wir es nicht bearbeitet haben. Das heißt, wir sehen dann nicht mehr ganz klar. Ein Bibelvers, der auch von diesem Veränderungsprozess spricht, ist Römer, Kapitel 12, Vers 2. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Also da ist die Welt mit all dem, was auf uns hereinströmt, und wir sollen nicht mehr das als Maßstab nehmen, was uns geprägt hat, sondern wir sollen einen neuen Prägemaßstab nehmen und gucken, was ist jetzt wirklich gut für uns. Und das sind die Dinge Gottes, die in seinem Wort stehen, die Wahrheit, die wir dort finden. Es gibt Auswirkungen unserer alten Prägung auf drei Ebenen. Und das erste ist auf unser Selbstbild. Hier haben wir ja so verschiedene Spiegel, das habt ihr schon gesehen, ja? Das Thema ist der Blick in den Spiegel, und manche Spiegel, die sind sehr schön und klar und irgendwie auch gut geputzt, so, ne? Also der hier ist zum Beispiel, finde ich, richtig schön. Dann habe ich hier hinten einen entdeckt, der ist so schmierig. Seht ihr vielleicht ein bisschen, ja? Da müsste man mal irgendwie mit so Glasreiniger drüber sprühen. Da könnte man jetzt irgendwie was draufmalen. Also ist nicht so ganz klar, nicht optimal. Dann haben wir hier vorne einen besonderen Spiegel. Wie ist der so? Seht ihr euch? Wenn ihr euch seht, dann seht ihr euch ein bisschen anders, ne? Also ich erkenne mich, aber anders, ja? Ihr kennt das aus diesen Freizeitparks, da gibt es manchmal so Spiegelkabinette, ne? Wo dann Spiegel sind, so Zerrspiegel, so also gewölbte Teile. Und dann der eine, der macht dich dann ganz, ganz schmal, und dann freuen sich alle, sagen, ja, super, ne? Ich muss nicht abnehmen, ich bin dünn genug. Und dann andere, die machen dann so klein und dick, ne? Und dann denkst du, nee, also so möchte ich nicht sein. Also Zerrspiegel mit Zerrbildern von uns. Unsere alten Prägungen, die wir mitgenommen haben und die uns irgendwie immer noch prägen, die führen dazu, dass wir in den Spiegel schauen, und der Spiegel, den wir dann haben, der ist meistens dann nicht klar, weil das ist der gereinigte, der geläuterte, der Gottesspiegel. Wir haben meistens Zerrspiegel. Wir haben meistens solche komischen Sachen. Und dann gucken wir da rein und dann stellen wir fest, boah, Selbstbild jetzt, ne? Also wie ich mich selbst wahrnehme, boah, Nico, ja, du bist nicht gut genug. Oder du bist nicht schön genug, ja? Oder du leistest zu wenig. Also der Spiegel, je nachdem, wie der aus der Prägung kommt, der redet uns Lügen ein über uns selbst. Und dein Zerrspiegel, der sieht anders aus als mein Zerrspiegel, okay? Jeder hat seinen eigenen. Und wichtig wäre, dass du auf die Spur kommst, was für Lügen sagt denn dein Spiegel zu dir? Deine alte Prägung, was spricht die in dein Leben hinein? Kann ich dir jetzt nicht erzählen. Ist dein Leben, ist deine Prägung. Vielleicht heißt es da, Hauptsache ich funktioniere oder ich werde es nie zu etwas bringen, weil dir das so reingeimpft wurde. Und dann daneben steht dann der gereinigte, der Gottesspiegel, die Wahrheit. Und da lesen wir dann in Gottes Wort, was ist die Wahrheit über unser Selbstbild, ja? Da sagt Gott dann zu uns, du bist bedingungslos geliebt. Wow. Kenne ich vielleicht gar nicht von meiner Prägung, dass jemand mich bedingungslos liebt. Oder Gott hat einen guten Plan für dich. Kein anderer hat einen Plan für dich, und ich selbst habe auch keinen Plan für mich, aber Gott hat einen guten Plan für mich. Oder du bist wertvoll, so wie du bist. Auch wenn du nichts leistest und leisten kannst, bist du wertvoll. Oder über deinem Leben steht Gnade. Gott ist gnädig mit dir. Ist ganz anders als dieser Zerrspiegel, ja? So. Und diesen Weg, den müssen wir gehen. Das ist die Einladung Gottes, dass wir die Wahrheit erkennen, die göttliche Wahrheit, aber dass wir uns auch loslassen, dass wir das Alte loslassen, was uns auch geprägt hat und prägen möchte. Ist auch eine Macht irgendwie, die an uns festhalten will. Das zweite, die zweite Ebene, mit der wir hier unterwegs sein können, das ist die Ebene des Gottesbildes. Hatte ich vor ein paar Wochen irgendwann in der Predigtreihe schon mal angetippt. Also unsere alten Prägungen, die liefern uns ein Zerrbild von Gott. Das sind Lügen von Gott aufgetischt, dass wir denken, so ist Gott. Aber Gott ist gar nicht so, sondern Gott ist so, wie es in seinem Wort steht. Und nicht so, wie wir es mitbringen aus unserer Prägung. Vielleicht hast du mitgenommen aus deiner Prägung, dass Gott viele Kinder hat, aber manche Lieblingskinder, mit denen er enger unterwegs ist. Und da beantwortet er die Gebete, aber du bist kein Lieblingskind von Gott und mit dir hat er nicht viel zu tun. Bei dir geht er drüber hinweg und wenn du Gebetsanliegen hast und Probleme hast, dann musst du alleine damit klarkommen. Es ist ein verzerrtes Bild von Gott. Oder dieses Denken, ja Gott macht eh nichts. Ja? In der Familie früher haben wir viel gebetet und so, ist nie was passiert. Gott, der kümmert sich nicht um uns. Oder Gott ist ein schwacher Gott, der kann gar nichts tun. So. Und da sind wir verprägt. Wir sind dann immer noch gläubig und in der Gemeinde und so, ja, aber tief drinnen ist da irgendwas kaputt gegangen. Und Gott möchte uns auf diesem Weg, er möchte sich selbst offenbaren und er möchte Klarheit schaffen, wie er wirklich ist. Und er möchte uns nahe kommen und begegnen. Und ein dritter Punkt, um den es geht in diesem Verwandlungsprozess, dass wir ein anderes Weltbild bekommen. Auch da haben wir oft so Lügen verinnerlicht. So, ich habe keinen Platz in dieser Welt, ich habe keine Aufgabe hier. Es ist eh alles sinnlos, warum sollte ich mich engagieren? Es geht eh alles den Bach runter. Oder in der Welt sind alle gegen mich. Oder die ganze Welt ist gottlos. Und so, man ist so geknickt, ja, und man hat gar keine Energie, da überhaupt erst zu tun. Das sind alles so Zerrbilder, die wir haben können. Und Gott möchte Neues hineinreden, auch an diesem Punkt. Zum Beispiel, ich habe in dieser Welt einen Platz auszufüllen. Ja, da ist eine Bestimmung für mein Leben in dieser Welt. Gott hat einen Platz für mich, eine Aufgabe für mich. Als Jugendlicher gab es dieses Lied von Michael W. Smith. Vielleicht kennt ihr ihn, der ist so inzwischen bekannt so als Lobpreismensch, ne? So CDs rausgebracht. Damals war er noch so popmäßig unterwegs, hat andere Lieder geschrieben und hat ein Lied geschrieben, was damals irgendwie sehr in die Charts ging. My place in this world. Gott hat einen Platz für mich in dieser Welt. Ja, war so ein Ohrwurm. Und das ist die Wahrheit. Ja, da ist keiner, der ohne Perspektive unterwegs sein muss. Gott hat für jeden einen Plan und eine Absicht. Gott liebt diese Welt und er ist in dieser Welt gegenwärtig, obwohl die Welt gottlos ist, okay? Aber nicht so gottlos, wie wir das oft verstehen, sondern Gott ist auch da in der Welt. Er hat ja die Welt geliebt und er möchte, dass wir hineingehen in diese Welt. Und eine Wahrheitsaussage wäre auch, manche Menschen mögen mich und manche Menschen mögen mich nicht. Es sind nicht alle gegen mich, okay? Ich muss es differenzieren. Ich kann mich bewegen in dieser Welt und ich kann diese Welt mitgestalten und positiv prägen. Bekommen wir so ein Gespür dafür, dass diese Bilder, die wir haben an den unterschiedlichen Punkten, dass die sehr wohl was mit uns machen. Je nachdem, welche Spiegelformen unsere Spiegel haben. Die Perspektive ist immer, dass wir verändert werden in das Bild von Gott. Weiß nicht, ob du das erlebst in deinem Leben, solche Veränderungsprozesse, ob du das greifen kannst, ob du das bewusst mitnimmst und gestaltest oder ob dein Leben so voll ist mit Terminen und mit